Ich möchte etwas weitergeben zum Thema, wofür wollen wir als Gemeinde leben? Die Ekklesia sind die Menschen, die herausgerufen wurden in die Nachfolge von Jesus, und dass sie dann wieder mit ihm zu den Menschen gehen, die noch für sich selber leben, die dieses Schlüsselerlebnis noch vor sich haben. Man kann das erste Bild mal einblenden. Und die Frage ist, was und wen repräsentieren wir als Christen? Wenn man eine Umfrage macht, und es gibt ja immer auch ganz spitze Antworten, die anderen, die uns beobachten, das heißt nicht, dass das alles wahr ist, was die sagen, aber es soll uns herausfordern. Was und wen repräsentieren wir als Christen? Da gibt es eine Antwort, die heißt: Was sie sagen, die Christen, deckt sich nicht mit ihrem Leben. Das ist natürlich sehr vernichtend, und das muss man auch mit Vorbehalt genießen. Die haben ja nicht einfach so recht, sie übertreiben ja auch. Aber wir müssen das an uns heranlassen. Aber was heißt das für uns? Für mich heißt das, die Menschen schauen nicht nur auf unseren Mund, was wir sagen, sondern sie schauen auch auf unsere Füße, wo wir stehen und wofür wir einstehen. Also irgendwo diese Deckung, das, was wir sagen und leben, das ist ja das Ziel unter der Gnade Gottes, dass es sich immer mehr miteinander übereinstimmt. Deshalb sind wir Nachfolger von Jesus Christus, weil wir das aus unserer Kraft selbst nicht bewerkstelligen können. Wenn wir zurückgehen zu unseren Anfängen, und da gehen wir zurück bis in die urchristliche Gemeinde, in sie hineinschauen, war auch nicht immer alles Gold, was glänzte. Aber etwas zeichnete sie aus, im Gegensatz vielleicht zu uns heute. Sie zeichnen nicht so sehr die Programme aus, was sie anbieten, sondern ihre Attraktion war durch den Geist Gottes veränderte Menschen. Dafür gab es etwas später einen Übernamen. Es gibt ja auch im Verlauf der Kirchengeschichte Übernamen für Christen. Zum Beispiel Stündeler. Über den rege ich mich immer auf. Aber weshalb ist es zu so einem schrecklichen Übernahmen gekommen? Weil das anscheinend aus der Optik der Umwelt Menschen sind, die für eine Stunde, zwei oder auch mehr abtauchen in ihre Versammlung und dann irgendwo wieder auftauchen. Eben stundenweise Christ leben, und das sollte ja nicht so sein. Item, lassen wir das mal. Hier in der Urgemeinde, in der ersten Entwicklung, bekamen sie einen Übernamen, der mich außerordentlich erfreut. In Antiochien wurden die Jünger, also die sich an Jesus gehängt haben, erstmals Christen genannt. Und heute nennen sich alle relativ schnell Christen und entdecken dann erst später, dass sie eigentlich Jünger werden sollten. Aber wir kommen dann noch darauf zu sprechen. In Antiochien erstmals Christen genannt, also ähnlich wie Christus. Da wurde investiert, dass durch den Geist neugeborenen Menschen, dass dieser Christus nicht ein Schattendasein fristete, sondern dass er durch sie hindurch redete, lebte, wirkte. Kriomai, Gesalbte, ist das gleiche Wort wie Christus. Christus in ihnen und Christus durch sie. Das war die Attraktion. Das ist auch unsere Marke, und deshalb sollen wir eine Marke setzen, weil er zu uns steht, in uns lebt, stehen wir auch zu ihm. Und viele Menschen heute, die nicht so viel mit Gott am Hut haben, ist Gott weit weg. Aber durch die Gemeinde, wo Jesus das Haupt ist, die eine Wohnung Gottes im Geist ist, können sie ihn doch kennenlernen. Deshalb sind wir da gesetzt. Oder nicht? Es geht nicht nur um uns, sondern durch uns, dass andere Menschen auf den Geschmack kommen. Ich sage immer wieder mal, wir sind so ein Müsterli vom Himmel, wo sie etwas spüren, etwas probieren und irgendwann dann auf den Geschmack kommen. Das ist dann wieder ihre Verantwortung. Aber wir bleiben einmal bei uns. Wir sollen eine Begegnungszone bilden, wo Menschen mit Gott in Verbindung kommen. Die neutestamentliche Gemeinde ist das priesterliche Volk Gottes. Das heißt, wir sind mit Gott verbunden und wir sind mit Menschen verbunden und haben den Auftrag, mit der Hilfe des Heiligen Geistes, dass Menschen und Gott in Verbindung kommen. Wie bei einer Zugskomposition. Die Wagen sind die Menschen, die Lokomotive ist Jesus, und es kommt durch die Kraft Gottes zu dieser Ankoppelung, und das ist Glauben, und dann geht's vorwärts. Wir haben nicht aus uns heraus diese Dynamik. Reich Gottes zu bauen bedeutet, die Wirklichkeit von Jesus in dieser Welt durch unser Leben sichtbar zu machen. Wo muss ich drücken, dass es mir folgt? Das folgt nicht. Hä? Ja, das ist auch klar. Aber das ist wie bei uns. Wir müssen zuerst uns anstellen, einstellen. Ja, das kommt dann gut. Das ist eine relativ hohe Berufung, dass der unsichtbare Christus durch seinen Leib, durch uns Menschen, ganz einfache, normale, sichtbar wird, anfassbar wird. So hat es Gott gedacht. Wir sind die Frucht von dem, dass Jesus nicht für sich selbst lebte, sondern sein Leben als Lösegeld für andere, für uns hingab. Damit zeigt er, wie viel du, ich, Gott wert sind. Wir sind Gott seinen Sohn wert. Wir sind durch den Sohn Gottes Geliebte und überaus kostbar. So Gott soll Gott durch uns Frucht bringen, müssen wir in dieser Sendung leben, wie sie Jesus lebte. Der gleiche, der gesagt hat, ich bin gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist, hat auch gesagt, ich will meine Gemeinde bauen. Und das gehört ganz eng miteinander zusammen. In dieser Reihenfolge wurde und wird Gemeinde geboren, weil Jesus gekommen ist, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Ein bekannter Pastor in den USA, Rick Warren, nach einigen Jahren seines Dienstes und mit großer Gemeinde und so weiter, und das geht es jetzt eigentlich nicht, hat immer wieder mal sich zurückgezogen und seinen Auftrag vor Gott durchgeklärt. Und als wir mal dort waren, hat er das erzählt, und Gottes Geist hätte ihm gezeigt und gesagt, kümmere dich um Menschen und ich werde die Gemeinde bauen. Ein Pastor von Megachurch. Ja? Kümmere dich um Menschen und ich werde die Gemeinde bauen. Wie ist das bei uns? Ist es nicht oft umgekehrt? Dass wir Gemeinde bauen, was es auch immer heißt, und dabei vom Familienstress und Beruf und Gemeinde gar nicht mehr uns um das Wesentliche kümmern können. Das wichtigste Prinzip lautet, dass Leiter den Fokus der Gemeinde drehen müssen, und zwar weg von sich selbst zu dem hin, der eigentliche Auftrag gegeben hat, von Jesus Christus, nämlich Jünger zu machen. Und ich zeige jetzt euch einen relativ bekannten Vers, Matthäus 28 am Schluss. Ich denke, viele von euch könnten den jetzt auswendig zitieren, aber mit dem Zitieren allein setzen wir ihn nicht um. Es ist nur eine Beruhigung und eine Bestätigung, dass man noch einen wichtigen Bibelvers auswendig kann. Aber dort heißt es nicht nur, geht hin und macht, sondern Jesus ist die Nabe, Jesus ist die Mitte, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden und ich bin bei euch. Und dann sieht das dann so aus, mit ihm gehen wir hin und machen zu Jüngern und taufen sie, das ist die Integration in das Leben mit dem dreieinigen Gott, und lehret sie halten, und dann ist es nicht fertig, wir hören einfach zu früh auf. Dann geht es wieder in die Ernte. Und das, dann sieht es dann so aus, das sind vorevangelistische Dienste, ich erkläre das nachher noch, Evangelisation, Jüngerschaft, dann Integration in das Leben mit dem dreieinigen Gott, in die Gemeinschaft der Gläubigen, und aus dem heraus lehret sie halten. Und was, das ist mir vor Jahren einmal aufgegangen, in diesem Matthäus 28 heißt es immer wieder und. Das ist die Verzahnung, das Bindewort von einem zum anderen Auftrag. Und es darf nicht einen Unterbruch geben. Und dann fließt der Heilige Geist durch diesen Auftrag durch und wir kommen immer mehr dann mit dem, was uns bewegt, hin zu den Menschen. Aber das ist eine Investition, die mit der Wiedergeburt nicht einfach automatisch über uns kommt. Und deshalb ist es wichtig, dass wir hier nicht nur zitieren, sondern konzeptionell arbeiten und diesen Vers einbauen, wie wir als Gemeinde arbeiten. Und jemand hat das sehr gut auf den Punkt gebracht, das erste Gebot, Gott zu lieben von ganzem Herzen, mit unserem Verstand und Wille, ist das erste Gebot. Und der letzte Auftrag, den haben wir jetzt vorhin gesehen, haben erste Priorität, und das zusammen schafft eine lebendige oder bereichernde Gemeinschaft. Das ist ganz wichtig. Wir müssen uns nicht auf alles konzentrieren, sondern auf diese ganz wichtigen Dinge, die uns da weiterbringen. Ich habe so drei Stichworte mitgenommen, ab, in, out, und die begleiten uns jetzt hier. Das ist mal der Auftrag zu Gott hin. Wir fangen nicht gleich schon bei den Menschen an, sondern es ist ganz wichtig, das ist mir auch wichtig geworden, in Liebe wollen wir in priesterlicher Passion, mit Leidenschaft, Gott und Menschen dienen. Die Passion von Jesus, seine erste Liebe galt seinem Vater. Und so schrieb Johannes, der ganz nahe bei Jesus dran war, der sich in diesen Liebeskreislauf hineinziehen ließ, unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Das ist die erste Gemeinschaft. Johannesbrief, zum Vater und zum Sohn. Wie leidenschaftlich Jesus für diese Art von Gemeinschaft kämpfte, zeigt er zu Beginn seiner Wirksamkeit bei der Tempelreinigung. Also bei den relativ frommen Leuten, das muss etwas gewesen sein. Bei der Tempelreinigung. Und da sehen wir, dass Jesus, das Bild hat mir einmal gefallen, wenn man seinen Mund anschaut, der pfaucht richtig. He? Also da geht etwas ab, das ist Leidenschaft. Er räumte mit der falschen Art von Religiosität radikal auf, weil sie einer persönlichen Beziehung zu Gott im Wege stand. Die haben das kommerzialisiert, das Leben mit Gott, mit diesen Wechseln und mit diesen Opfern. Irgendwo in einen Prozess oder in einen Ablauf hineingestellt, und so sollten die Menschen in Verbindung mit Gott kommen. Warum ging Jesus so heftig zur Sache? Er nahm tatsächlich nicht einen Staublumpen und hat etwas herumpoliert, sondern er hat die Geisel genommen. Das heißt dann der Eifer um dein Haus, aus lebendigen Bausteinen natürlich, hat mir das Leben gekostet. Er räumte auf, damit wir durch ihn Raum zur Buße finden und durch ihn die Tür ins Vaterhaus heimfinden. Und das für Zeit und Ewigkeit, dass wir gerettet werden, dass wir nicht in ein religiöses System hineingeführt werden. Und dann dreht das, bis man durchdreht. Also es ist hier ganz wichtig, Jesus hat das so bewegt, dass diese Art, wie das vom Alten Testament her so ein Auslaufmodell war, hat er auf den Kopf gestellt. Dass mit ihm eigentlich etwas ganz Neues anfängt. Was wir brauchen, ist eine klare Sicht über den wahren und neuen Tempel im neuen Bund. Der, welcher damals den Tempel reinigte, reinigt ihn auch heute für den genau gleichen Zweck. Und wie hat er es damals gemacht? Indem er vor die Menschen hinstand und sagte, und das ist Matthäus 12, 6, er sagt, das ist ein revolutionäres Wort. Er stand hin und sagte den Menschen,
hier ist Größeres als der Tempel. Stellt euch einmal vor. Ich habe noch 46 Jahre daran gearbeitet und so weiter. Was denkt ihr eigentlich? Ist alles für nichts gewesen und so weiter. Also wir kennen ja diese Gedanken. Hier ist Größeres als der Tempel. Er in Person ist das Neue. Und Personen, die sich mit ihm verbinden und ihm anhangen, ein Geist sind mit ihm, bilden diesen neuen Tempel, der mehr Herrlichkeit hat, als der im Alten Testament hatte. Das ist das Neue, das durch Jesus gekommen ist. Und so hat Jesus seit Pfingsten einen mobilen Körper hier auf Erden. Und er ist wichtiger als alle Immobilien. So gibt es auch heute Hindernisse, die Menschen den Weg zu Gott versperren. Das können sogar wir selber sein. Damals, Leute, die im System dienten, waren die Leviten und die Priester. Dienst nach Vorschrift. Die hatten auch Schichtbetrieb in Jerusalem. Jeder hat den anderen abgewechselt, dass ja kein Unterbruch geschieht. Das ist Religion. Und die waren so stark in dieses Verständnis des Tempels von damals involviert, dass sie alles, was sich außerhalb abspielte, keine Zeit und keine Kraft übrig hatten. Sie machten sogar um den, der unter die Räuber gefallen war, einen Bogen. Sie wechselten die Straßenseite wegen dem, der unter die Räuber gefallen war. Und das gibt es auch heute, beraubt von der Freude und vom Sinn des Lebens, sind ganz viele Menschen beraubt worden oder ließen sich berauben und gehen kaputt. Diese Menschen damals, Leviten und Priester, dienten dem Höchsten, aber übersahen den Nächsten. Und unsere Vision im Neuen Testament ist, wir wollen Gemeinde sein, die dem Höchsten und dem Nächsten dienen will. Gottes Liebe und Nächstenliebe in Verbindung miteinander. Das ist ganz ein wichtiger Gedanke. Das ist auch das Bild des Kreuzes. Die Gottesliebe und die Nächstenliebe. Das ist ganz wichtig. In der Regel werden die Bedürfnisse an uns herangetragen. Als Gemeinde müssen wir uns fragen, was ist da unser Auftrag und was nicht? Wir können nicht alles tun. Was haben wir an Fähigkeiten, an Ressourcen als Gemeinde, natürlicher Art, materieller Art, aber auch geistlicher Art anzubieten? Und wo Nachfrage und Angebot sich irgendwo trifft, gibt es eine segensreiche Wirkung. Deshalb brauchen wir die Gnadengaben, um Gott zu dienen, einander zu dienen und den Menschen um uns herum zu dienen. Ein kleines Beispiel, wir haben dieses Jahr bei uns in Stans, wurden wir so geführt, ein sozialdiakonisches Projekt gestartet mit dem sogenannten Tischlein Deck Dich. Das ist ja diese Organisation, wo wir als Gemeinde einfach die Räumlichkeiten zur Verfügung stellen, einmal in der Woche, an einem Nachmittag, und auch das Personal. Und dann werden die am ablaufenden Esswaren aus Migros und so weiter, auch vom Bäcker, angeliefert. Und dann sind wir in Kontakt mit dem Sozialamt. Das bekommen die Leute so 30 Karten, ist es momentan, das Kontingent. Da kommen Ausländer, aber auch ganz normale Einheimische mit dieser Sozialkarte und können dann für einen Franken sich wunderbar eindecken. Also die bekommen dann Käse und Gemüse und Brot und zu trinken. Und die Freude, ich diene da auch mit, weil die Evangelisten damals, Philippus und Stephanus, die waren ja auch Diakone, das waren menschenfreundliche Menschen, oder? Das ist ganz wichtig, das ist ein Geheimnis. Und wenn die dann einen auf der Straße wieder sehen, dann machen sie einfach Achtungsstellung, oder? Also das ist für sie ganz speziell, auch Ansehen zu bekommen. Da hat mich jemand angesehen und hat noch etwas gegeben und da kann sich dann etwas entwickeln. Egal wo ich lebe und arbeite, Gemeinde soll immer auch ein Ort sein, wo wir bei unserem Auftraggeber in Audienz gehen, mit ihm reden und auf ihn hören. Unsere Passion wächst, wenn wir uns aus dem Wort Gottes ernähren. Das Evangelium ist nicht nur für die anderen da, sondern ist zuerst für mich da. Für mich als Mitarbeiter und Mitarbeiterin Gottes. Er will mich erfrischen und erneuern. Er will diesen mobilen Tempel schauen, investieren. Da begegnen uns ja die Leute mit unserem Körper, da wo wir leben und arbeiten. So bewegen wir uns von oben nach innen zum Menschen, um Menschen von außen nach oben ans Vaterherz Gottes zu führen. Wir gehen einen Punkt weiter, das ist dann das In. Im Glauben fokussieren wir uns auf die göttliche Vision, die Menschenernte einzubringen. Jesus, der Herr der Ernte, lebte in der Ernte, bei den Menschen und nahm die Jünger mit als Arbeiter in seine Ernte. Er sagte, ich bin bei euch. Das meinte er in diesem Zusammenhang. In Matthäus 9 sehen wir, beobachten wir Jesus als der gute Hirte, der die Menschen sah. Er sah die Menschen mit ihrer eigentlichen Not und weil er noch tiefer sieht, haben Menschen oft dann reagiert. Er erbarmte sich, es drehte ihm das Herz um und nahm sich ihrer an und gab ihnen das, was sie brauchten. Er gab sich ihnen als Bezugsperson. Das ist ganz ein wichtiger Gedanke. Gefühlte Nöte sind der Verbindungspunkt. Ich lebe es immer wieder so, also mich immer wieder auch leiten von dieser Art von Jesus, dass Menschen aus der Gemeinde, die jemand kennen, eine alleinerziehende Frau mit einem Kind, die die Frau von der Gemeinde ab und zu hütet und ihm schaut, und dann sagt das Anni einmal uns, meine Frau und mir, du, die Theresia, die hat so viele Fragen, sie hat mir gesagt, sie denke, sie sei unter einem Fluch, aber niemand glaubt es ihr. Und da habe ich gesagt, ja, ich glaube schon, sie soll mal vorbeikommen, wir treffen uns zu Hause, kam sie mit und so, und da konnte die ihr Herz ausschütten, eine echte einheimische Niederwalder Frau, da habe ich immer speziell Freude, aber das habe an anderen auch Freude, aber das sind einfach Eingeborene. Und dann so 2-3 Gespräche, ich sage mit dem nicht, das kann man einfach machen, aber vorbereitete Menschen, koordiniert der Heilige Geist mit Menschen, die auch vorbereitet sind, auf diese Situation eingehen, und sie kam dann zum Glauben, konnte ihr Leben bereinigen, ein Jahr später zur Taufe und ist heute glücklich auch in der Gemeinde dabei. Und so gibt es auch wieder ganz aktuelle Beispiele aus der Neuzeit, wo es ähnlich abläuft. Menschenfurcht, nicht gleich Gemeinde, aber es gibt ja noch Vorposten der Gemeinde, Außenposten, und die kann man dann irgendwo zusammenführen. Also die gefühlte Not ist der Verbindungspunkt. Die meisten Menschen denken nicht ständig an ihren Seelenzustand, aber sie denken an etwas. Meistens an Dinge, über die sie sich unmittelbar sorgen. Über ihren Job oder Beziehungsprobleme, ihre Gesundheit oder Kindererziehung oder Bereich Finanzen. Man muss heute mehr Menschen finanziell sanieren, als man denkt. Das ist eine ganz große Not. Falls das Evangelium von Jesus wirklich Relevanz hat für alle Aspekte des Lebens, dann müssen wir das den Menschen auch zeigen, wie relevant die biblische Botschaft für sie ist. Es ist nicht eine Botschaft für die Kirche, sondern Gott ist ein Gott der Menschen, der Familien, der Beziehungen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass wir uns aus diesem zu sakralen und zu religiösen herauslösen und Menschen mit dem Leben verbinden. Machen wir es wie Jesus, statt Verlorene zur Gemeinde zu führen, führe Jesus zu den Verlorenen. Ich bin inzwischen ein Vertreter einer Doppelstrategie. Das heißt, wenn sie nicht kommen, dann können wir zu ihnen gehen. All diese 28, ich habe recherchiert, 30.000 Einwohner in euren Höfen da, vordere und hintere, habe ich da mal gelesen, und die haben ja hier nicht alle Platz, aber wir haben bei ihnen Platz. Das ist das Immanuel-Prinzip. Wir sind ja in kleinen Schritten dankbar unterwegs und das soll uns auch immer wieder ermutigen. Aber statt Verlorene zur Gemeindeorganisation zu führen, führe Jesus zu diesen Menschen. Und wenn sie auf den Geschmack kommen, dann kommen sie dann mit dir, je nachdem. Vielleicht braucht es einen Zusatzschlauch, einen Hoffnungslauf, bis sie dann da sind, wo wir sie gerne hätten. So begann Jesus sein Gespräch mit der Samariterin mit dem Thema, das für sie wichtig war. Mit dem Wasser. Etwas, was es am meisten gibt. Dann entwickelte er das Thema über dieses Wasser in Richtung, dass sie das Wasser bei ihm findet, wo sie dann nicht mehr Durst hat. Er sprach über Wasser, bei dem sie nie wieder Durst haben würde. Menschen verdursten am Leben. Und wir können ihnen so als Gemeinde Durstlöscher werden. Was lernen wir daraus? Beginne nicht mit deinen Themen, beginne mit ihren Themen. Wir wollen die Gemeinde immer mehr, dass wir ein Anliegen, Dialog und sprachfähiger werden. Wenn wir zu kananäisch sprechen, dann verstehen die Bahnhof, das ist das Gleiche, wenn ein Arzt und sein Team medizinische Fachausdrücke brauchen und ich stehe da als Laie dazu, dann weiß ich, wo die sind, studiert und geschieht. Aber ich verstehe nichts. Und so müssen wir auch lernen, da Fortschritte zu machen. Hier sind ein paar Schlüsselbegriffe der Menschen in deiner Umgebung. Es gibt Menschen, die fühlen sich ohne Verbindung isoliert. Sie suchen nach einem Platz, wo sie sein können, gerne Teil einer Familie oder Gemeinschaft. Deshalb, Gemeinde hat Beziehungen und Botschaft. Es gibt Menschen, die fühlen sich zunehmendem Druck einer stressigen Welt. Sie suchen nach einer Work-Life-Balance. Sie fühlen sich leer und kraftlos. Die Antworten finden sie nicht in ihrer Arbeit, in ihrem Konsum, in der Unterhaltung ohne Ende. Sie suchen nach spirituellen Antworten, um ihren unerfüllten Hunger zu stillen. Das sagen sie natürlich nicht gleich im ersten Gespräch. Es gibt Menschen, die fühlen sich nicht zurecht in unserer Speed-Gesellschaft, in der die Dinge immer schneller drehen, bis die Menschen durchdrehen. Sie suchen Hilfe, durch die sie durch Veränderungen hindurchkommen und durchgetragen werden. Beziehung und Botschaft. Wenn wir die gefühlten Nöte der Menschen darüber sprechen, dann werden wir auch gehört. Wir müssen unsere Angebote überprüfen und entsprechend ausrichten. Bei uns in der Gemeinde haben wir so 2 oder 3 Mal im Jahr, also die guten Dinge nicht so oft anbieten, rar halten, dann ist es begehrenswert. Wir nennen es andere Ausgaben, man kann das auch anders nennen. Das ist ein Abend, kann man Leute einladen, gibt zuerst einen super vorbereiteten Apero und dann eine Gastreferenz zu einem Lebensthema und nachher sind noch Gespräche an den Tischen möglich. Und so kommen Menschen, wo man andere mitnehmen kann, und immer mehr auf den Geschmack kommen des Evangeliums. Und dann bieten wir zwischendurch dann in dieser Reihenfolge auch Glaubenskurs an. So 5 Abende, vielleicht auch 6 Abende mit so einem Flyer. Und hinten drauf sind dann Lebensthemen wie verletzt und jetzt die Kraft der Vergebung erfahren oder Work-Life-Balance. Ich habe die ganzen Glaubenskurse ein wenig umgestellt, dass es Lebensthemen sind und die Leute können nicht mehr 5-mal hintereinander kommen, nur einzelne, andere kommen punktuell. Und dann ist jedes Mal gut zusammengebaut, auch das Evangelium eingebaut, wie sie zur Quelle kommen. Wenn jemand immer kommt, ist das sicher besser, aber die Leute sind so nicht mehr verfügbar, denkt man, aber man kann da auch mit einem einzelnen Abend sehr viel bewirken. Einer hat mir mal angerufen, er sei mit einem Kollegen joggen, der sei in einer Firma mit dem Bruder zusammen, leiten sie diese Firma. Und er hat der andere ihm erzählt von diesen Abenden und auch von diesem Thema. Und dann hat er gesagt, du, ich komme gleich. Am anderen Tag war das. Es gibt auch diese Schnellentschlossenen, wo das möglich wird. Dann vielleicht noch, wir können ja vielleicht in einem anderen Moment das Ganze noch ein wenig vertiefen, aber hier hat mir auch mal geholfen. Wir dürfen nicht konzeptlos ans Werk gehen. Viele haben ja eine Allergie gegen alles, was nach Methode schmeckt. Dann sage ich aber immer, keine Methode ist auch eine Methode, aber eine schlechte. Einfach nur, dass man das Ganze wieder herunterholt. Aber hier ist ja nur mehr eine Aufzeichnung des Prozesses. Hier Menschen, die stehen vor dem Kreuz, und das ist der Bereich nach dem Kreuz. Vor dem Kreuz Menschen von Gott abgewandt. Plötzlich ein Ereignis, das ihn aus den Socken haut, er dreht sich um, er kennt jemanden, der mit Jesus unterwegs ist, er stellt sich plötzlich Fragen, jemand kann ihm helfen oder darauf eingehen, man kann ihn irgendwo so einen Anlass einladen, und plötzlich steht er vor dieser Entscheidung, Jesus anzunehmen. Und dann ist es immer noch barmherzig. Er entscheidet sich, also wenn jemand sich entscheidet, ich will Arzt werden, ist er nachher noch nicht Arzt. Einfach, dass man auch die ganzen Dinge ein wenig humaner anschaut. Dann entscheidet er sich, Jesus als Retter anzunehmen. Er kommt in Verbindung mit Gott. Das zweite Ja ist hier Jesus als Herr. Jesus redet in sein Leben, die Autorität von Jesus wird aufgebaut in seinem Leben. Und das dritte Jahr ist Jesus als Auftraggeber. Er geht mit ihm in den Dienst an den Menschen. Und das ist ein Prozess. Da kann man verschiedene Angebote anbieten. Hier natürlich persönliche Investition in Menschen oder auch so ein Angebot, dass sie eine Auslegeordnung bekommen von Nachfolge. Jesus, der Herr der Ernte, überwacht nicht nur alles, er ist mit dabei und weiß, was abgeht bei uns. Und deshalb, die Jünger sind auch nicht immer ans Ziel gekommen, dann haben sie ihn wieder am Rockzipfel gepackt und sagten, ja, wir haben das gemacht, wie du gesagt hast, aber es hat nicht funktioniert. Und dann hat er sie wieder gecoacht und informiert und sie konnten sich aussprechen und sie aufrichten. Das ist auch bei uns so. Up, in, out, in der Beziehung zu Gott, diese Passion, dann die Vision, die Gemeinschaft und dann nach außen zu den Menschen und die Menschen dann wieder zu Gott finden. Wir wollen also Gemeinde vermehrt den Fokus auf Jüngerschaft legen, wo wir es lernen, Jesus völligen Zugang zu meinem Leben zu geben, dass er durch uns wirken kann. Und das Letzte hier ist eigentlich noch die Aktion. Seine Mission in Wort und Tat umsetzen. Zu Gott hin, zueinander, nach außen hin. Das ist die gesamte Vision eigentlich. Nicht nur etwas betonen. Ich habe das sicher auch schon erlebt in eurer Gemeinde. Die einen stehen für mehr Gebet, die anderen für mehr Evangelisation. Und die anderen sagen, ja, wir brauchen auch Gemeinschaft. Da haben alle recht. Aber da gibt's gar keinen Kampf darüber. Das muss man nur verbinden. Habt ihr das irgendwo verstanden? Und jeder ist dann für einen Wert steht. Und wenn man das mehr würde, dann würde und so. Das hat mir jemand auch gesagt. Jemand hat sich mal die Haare gewaschen, hat Creme genommen, aber hat es nicht gewusst. Und dann hat er Kopf balsamiert und es gab keinen Schaum. Bis er einmal gemerkt hat, du, ich habe das falsche Mittel genommen. Und dann hat er Shampoo genommen und dann war nach weniger Zeit der Kopf schöne voll Schaum. Hä? Also es kann auch mal sein, dass man das Mittel austauschen muss. Die Zukunft der Gemeinde liegt in der Menschenernte. Matthäus am Zoll sitzend, Jesus sieht ihn, ruft ihn. Matthäus 9, in Kapitel 10 dann, wird er zum Erntearbeiter, ist eine Entwicklung. Jesus geht hin zu ihm, ruft ihn in die Nachfolge, schickt ihn dann in die Ernte. Und Zachäus, und solche Zachäus könnte ich mir vorstellen, dass in den Höfen auch noch einige leben. Bin ich da falsch? Zachäus, klein und reich, hat von dieser Bewegung unter seinen Angestellten beobachtet mit diesem Jesus. Und dann ging er, weil er Menschenfurcht hatte, auf einen Baum und hat sich versteckt und wollte sehen, wenn er kommt. Und dann hat Jesus ihn ertappt und es kam zu dieser Begegnung. Und das ist nicht nur damals, sondern auch heute doch irgendwie möglich. Also, da sollen wir uns hinbewegen. Hier ist noch zum Abschluss, beten wir nicht nur dein Reich komme, sondern kombiniert mit dem Satz, dein Leib komme. So will Jesus uns für den Ernteauftrag mobilisieren und dafür bevollmächtigen. In China habe ich gehört, wenn neue Gemeindeglieder aufgenommen werden, dann sagt der Pastor oder die Brüder und die Ältesten, jetzt hat der Leib wieder ein neues Paar Augen bekommen, damit wir sehen. Der Leib hat ein paar neue Ohren bekommen, damit Wir hören neue Hände, damit zu helfen, und ein Herz. Da haben wir das Niederlander Wappen, viel schöner ist als euer Wappen, mit dem Schlüssel und dem Herz. Das ist unsere Vision im Kanton Nidwalden. Schlüssel, wie Gott durch Jesus zu uns Menschen kommt und wie über diesen Schlüssel Menschen zu Gott kommen, das ist das eigentliche Schlüsselerlebnis. Also das ist ein wunderbares Wappen. He? Aber man kann jetzt das nehmen und da hineintun. He? Dann seid ihr in eurer Vision. Stimmt das überhaupt? Ich habe das aus dem Internet, oder? Das muss das Wappen der Höfe sein. Mit den einzelnen Ortschaften vermutlich. He? Es gibt ja zwei größere, Pfäffiken und Wollerau, und die anderen sind die zugewandten Orte, ja. Also spürt ihr hier etwas? Nicht nur dein Reich komme so abstrakt, sondern dein Leib komme. Und das neutestamentliche Konzept ist ein Leib, so wie du bist. Schau dich mal wieder an. Kannst auch mich anschauen. Es ist ist ähnlich, oder? Wie wir aufgestellt sind. Und Ohren und Augen und Nasen und Mund und Füße und Hände haben. Das ist das Konzept des Neuen Testaments. Wenn ihr das nur mehr begreifen würdet, das sage ich jetzt nicht einfach euch, das sage ich allgemein, auch mir und uns. Wir sind an einem Punkt angekommen, wo es ohne den Heiligen Geist nicht geht. Und ich denke, denn der Geist, der ein Geist der Herrlichkeit und Gottes ist, ruht auf uns. Aber er ruht sich nicht aus. Er will kreativ, kraftvoll durch uns tätig sein. Hier zum Abschluss ein Beispiel. Vor gut einem Jahr kommt einem der ersten Gottesdienste im neuen Jahr der Andi, ein Polizist, Kriminalpolizist, einfach so in den Gottesdienst. Er hat im Internet gesehen, er hat Probleme, auch privat, und jetzt kam er einfach in den Gottesdienst, und das über Jeremia hat dermaßen in sein Leben hineingesprochen, dass er, haben wir uns dann getroffen, dann hat er sein Leben bereinigt, und später, kommt jetzt zur Gemeinde, und später hat er gesagt, er hätte eine Sekretärin, die auch so mit Problemen kommen und Schwierigkeiten, ob er die auch mal zu uns schicken könnte, privat. Habe ich gesagt, ja, das geht schon. Und dann ist sie gekommen. Da müssen wir uns vorstellen, das ist ein Akt für einen Menschen, zu Menschen zu gehen, den man gar nicht kennt. Aber sie hat dann gesagt, ja, sie kennen den, habe sie dann gefragt, sie kennen den Andi. Und was der empfiehlt, muss irgendwie gut sein. Eben Menschen müssen Menschen sagen. Also ich wollte mit dem einfach auch ermutigen, Menschen für die aus der Ernte zu gewinnen, sie in der Nachfolge zu fördern, zu ermutigen, wieder für die Menschenernte sie zu begleiten. Wirket, solange es Tag ist, es kommt die Nacht, da niemand mehr wirken kann. Das ist so ein Beitrag für euch als Gemeinde, dass ihr euer Erntefeld neu entdeckt, sieht, Möglichkeiten sieht und von Gott euch bewegen lasst, dass Menschen diesen Jesus Christus finden. Da müssen wir einander einfach helfen. Amen. Ich finde es gut, dass jetzt noch Abendmahl ist, wenn ich gesagt habe, Jesus hat ja nicht nur gesagt, geht hin, machet, hü und hot, sondern hat auch gesagt, ruht ein wenig. Diese Laufruhe eingebaut im Gemeindealltag soll das Abendmahl sein, dass wir aus dieser Ruhe, aus dieser Konzentration auf ihn in die Sendung gehen. Das hat er, glaube ich, so gedacht.